Willkommen bei Die bessere Hälfte. Wir werden immer älter und das ist eine ziemlich gute Nachricht. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die durch ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven unseren Blick aufs Älterwerden verändern. Ich bin Stefanie Hielscher und meine bessere Hälfte heute ist Franka Terutti. Franka ist Psychologin, Psychotherapeutin, Bestsellerautorin und Podcasterin. In ihrem neuen Buch Die innere Oma stellt sie eine ziemlich schöne Frage. Was wäre, wenn wir öfter die älteste und vielleicht weiseste Version unserer selbst um Rat fragen würden? Franka ist gerade 50 geworden, der perfekte Moment also, um mit ihr über das Älterwerden, die innere Oma und die Frage zu sprechen, wie wir heute Entscheidungen treffen, die für unser zukünftiges Ich einmal dankbar sein wird. Herzlich willkommen, Franka. Franka, ich freue mich extrem, dass du heute hier bist.
Ich freue mich so sehr über die Einladung. Dankeschön.
Ja, voll schön. Und du hast was ganz Tolles mitgebracht. Ein ganz neues Konzept, und zwar das Konzept der inneren Oma. Und bevor wir da theoretisch drüber sprechen, würde ich ganz gerne deine innere Oma einmal kennenlernen. Welches Bild hast du denn ganz konkret von ihr? Wie sieht die aus? Wo sitzt die? Wie lebt die? Was ist das für eine Frau?
Ja, gerne. Also meine innere Oma, das bin ja ich selbst in sehr fortgeschrittenem Lebensalter, so vom Ende des Lebens zurückschauend. Das ist meine innere Oma. Und meine persönliche innere Oma, die hat wahrscheinlich ein bisschen verwuschelte Haare, weiß, oben eine Lesebrille drin stecken, eine Brille auf der Nase, eine Brille irgendwo in ihrer Tasche. Brillen verlieren ist so ein Thema, auch bei ihr. Sie ist immerhin ich, nur noch älter. Ich vermute, dass sie irgendwelche Klamotten anhat, die sie gerade aus dem Schrank gezogen hat, und dazu Gummistiefel, weil sie viel draußen im Garten rumstapft. Wahrscheinlich hat sie nicht ganz gepflegte Fingernägel, weil sie in der Erde rumwühlt, Kartoffeln ausgräbt oder sich gerade einen Salat abgeschnipselt hat aus ihrem Hochbeet. Ich vermute, dass sie immer noch, wo sie geht und steht, Podcasts hört. Ob es dieses Medium noch geben wird, wenn ich mal alt bin, weiß ich natürlich nicht. Aber irgendwas wird sie sich immer reinziehen, irgendwas Inspirierendes, was sie gerne hört. Ja, und die unvermeidliche Kaffeetasse ist immer griffbereit. Das wird sich niemals ändern und das wird auch mit 80 oder 90 noch so sein.
Sehr gut. Und wo lebt sie?
Ich glaube, sie lebt in Nordfinnland,
ja.
So kurz unterm Polarkreis. Das ist die Region, wo meine Mutter herkam und die ich jetzt gerade dabei bin, mir so ein bisschen zurück zu erobern. Und ich denke, dass sie da leben oder auf jeden Fall sehr viel Zeit verbringen wird.
Was hat die alte Franka, was die jetzige Franka vielleicht noch nicht hat?
Mehr Gelassenheit. Also, wie soll ich sagen, so mit 80, 90, die Franka, die ist ja dann auch schon durch. Nicht im Sinne von abgekämpft, sondern eher so ein bisschen abgeklärt. Also, die braucht ja nun wirklich jetzt keinem mehr irgendwas beweisen oder mit irgendwas ringen, sondern ich hoffe, dass sie sich ganz arg freut über alles, was ist, dass sie ein bisschen gegenwärtiger ist in dem Moment. Und ich hoffe, dass es ihr gelungen sein wird, ihre Lieben um sie zu versammeln und mehr Zeit noch in Beziehungen zu investieren, als ich das jetzt gerade manchmal schaffe.
Schöne Vorstellung auf jeden Fall. Wie entsteht denn die innere Oma eigentlich? Ist das ein Bild, was ich einfach, weiß ich nicht, visualisieren kann, weil es komplett schon da ist, oder erfinde ich mir das?
Ich finde und fand es hilfreich, mir das wirklich zu visualisieren. Es geht ja letztlich darum, bei diesem ganzen Konzept der inneren Oma, dass man sich traut, das Leben auch mal vom Ende her zu betrachten. Weil das einfach ein anderes Gefühl für Prioritäten gibt. Aber dieses vom Ende her betrachten ist für viele Menschen unangenehm. Weil wir dann natürlich auch darüber nachdenken müssen, dass wir endlich sind. Dass dieses Leben zu Ende gehen wird, dass wir nur eine begrenzte Zeit haben. Und vielen Menschen, also aus meiner Praxis, aber auch mir selber, fällt das leichter, wenn ich diese letzte Phase des Lebens trotzdem als freundliche, gut gealterte Version meiner selbst betrachte. Also nicht nur so die düsteren Facetten von Tod und Ende und ich stelle mir vor, was auf meinem Grabstein stehen wird. Das kann man auch machen, ne? Also im Sinne von den Tod als Ratgeber benutzen. Ich stelle mir lieber die Person vor, die ich am Ende noch sein werde, noch lebend zurückschauend. Das ist so sozusagen diese Kernidee und dabei hilft eine Visualisierung schon. Und manche Leute können das, die können sich das total gut vorstellen, die gucken jetzt in den Spiegel und fügen in ihrer Fantasie ein paar Runzeln hinzu. Mir hilft das echt, wenn ich das mit so einem Filter oder mit KI so ein bisschen altern lasse und das kann KI inzwischen auch wirklich ganz gut, wenn man dann so einen Eindruck bekommt und sich auch auf dieses Bild einlässt. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Aber das bringt einem das zukünftige Selbst, also der Mensch, der man mal sein wird, so in 30 Jahren, für manche vielleicht in 50 Jahren auch wirklich ein bisschen näher.
Ich habe das ja eben auch gemacht, ich habe dir das Bild ja schon gezeigt.
So schön.
Es ist ein sehr, sehr freundliches Bild. Also ich glaube, ich muss noch ein paar Falten hinzurechnen lassen. Ja. Aber als ich das so gesehen habe, dachte ich, ach ja.
Ja.
Das ist ja toll.
Ja, genau.
Und ich meine, das verändert natürlich im Hier und Jetzt was, weil wir wissen ja alle, dass wenn wir optimistisch auf unsere Zukunft gucken, dass sich das natürlich auch positiv auf das Jetzt und Hier auswirkt und auf unsere Gesundheit, auf die mentale, auf die körperliche. Vielleicht kannst du das mal erklären, warum das so ist. Also warum dieses Bild, dass wir uns von uns bauen können und eine Vorstellung von einer Zukunft, mit der wir uns irgendwie gut identifizieren können, warum das so eine Auswirkung auf unser jetziges Leben hat.
Ja, total gerne. Also es hat sich gezeigt und da gibt's inzwischen auch ein bisschen Forschung zu, zum sogenannten Zukunft selbst oder Future Self und vor allen Dingen, wie wichtig die Future Self Continuity ist. Also wie wichtig das ist, dass wir ein Verständnis davon entwickeln, dass wir auch in Zukunft noch sein werden. Dass wir da immer noch existieren werden in dieser Zukunft, zum Beispiel auch immer noch in diesem Körper werden wohnen wollen. Ja. Dass wir ein Leben haben wollen in der Zukunft, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir gerne wohnen und dass wir die entscheidenden Stellschrauben dafür, dass unser Zukunft selbst sich gut fühlt, ja jetzt schon nicht nur stellen können, sondern vielleicht auch sollten. Aber der Bruch passiert dann, wenn Menschen keine gute Verbindung zu ihrer Zukunft haben. Dann passiert das, was viele Leute so aus ihrem Alltag auch kennen, dass sie ihre Entscheidungen, ihr Verhalten eher daran ausrichten, was sich kurzfristig angenehm anfühlt oder was kurzfristige Effekte erzielt, zu Lasten der Mittel- und Langfristigkeit. Und den Blick insofern so ein bisschen zu weiten und zu gucken, aber wenn ich das jetzt so und so mache oder die Routine etabliere oder dieses und jenes Geld zurücklege oder mit dem und dem Sport beginne, was auch immer, was bedeutet das jetzt? Naja, jetzt ist es vielleicht unbequem oder Verzicht oder anstrengend, aber was bedeutet das langfristig? Was habe ich zu gewinnen? Und deshalb immer die Frage, was sagt meine innere Oma dazu? Die wird sich freuen, wenn ich jetzt auch mal was mache, was jetzt anstrengend ist. Also das schwierige Gespräch führen, die Grenze ziehen, mir jetzt vielleicht auch mal was verkneifen, aber auch unbedingt jetzt auch mal was Schönes machen, weil das schöne Leben soll ich auch nicht vergessen, sagt die innere Oma. Das ist irgendwie so ein bisschen die Ausgewogenheit, die vielen Leuten fehlt. Und die Forschung sagt, Menschen mit einer guten Future Self Continuity, also einer starken Verbindung zu dem Menschen, der sie in Zukunft sein werden, verhalten sich selbstfürsorglicher, treffen klügere, langfristigere Entscheidungen für ihr Leben und sind sogar auch ethischer, weil sie wissen, ich werde auch in Zukunft mir ins Gesicht gucken müssen. Und das finde ich so spannend, dass ich denke, warum haben wir das so lange vernachlässigt? Warum geht unser Blick immer so oft zurück und wo komme ich her und was hat mich geprägt? Können wir nicht auch mal anfangen, wirklich weit nach vorne zu gucken, nämlich eben ans Ende des Lebens und dann stellen sich ganz andere Fragen plötzlich.
Vielleicht kannst du noch mal erklären, warum das eigentlich so ist, dass wir immer auf diese, das ist ja bei Süchten zum Beispiel auch so, warum wir immer auf diesen kurzfristigen oder auf diesen kurzfristigen, weiß ich nicht, nennt man das Belohnungseffekt
So,
warum sind wir darauf aus? Weil wir wissen doch eigentlich, dass wir langfristiger denken müssen. Was ist das für ein Mechanismus? Und wenn ich das an mir bemerke, dass ich da stark zu tendiere, gibt es da vielleicht irgendwelche Eselsbrücken, Hilfestellungen, um so ein bisschen in die andere Perspektive zu kommen? Ja. Also das Bild der inneren Oma ist natürlich eine super Eselsbrücke, aber vielleicht so, ja, Noch ein bisschen kleinteiliger.
Ja, also wir sprechen, also ich bin Verhaltenstherapeutin und da haben wir diese Beobachtung, also das ist letztlich so klassisches Handwerkszeug aus der Verhaltenstherapie, dass jedes Verhalten, das unmittelbar angenehm ist, also wo die Konsequenz direkt erstmal sich gut anfühlt, dieses Verhalten wird genau dadurch verstärkt. Das ist im Grunde Konditionierung. Ich mache etwas, es ist angenehm und diese Kopplung aus Verhalten und direkter positiver Konsequenz verstärkt das Verhalten. All das, was genau so funktioniert, werde ich häufiger tun. Selbst wenn ich weiß, wie du gerade sagst, dass es mittel- und langfristig negativ sein wird. Also diese kurzfristige Kontingenz schlägt dummerweise die Mittel- und Langfristigkeit, weil unser Gehirn so gebaut zu sein scheint, dass es eben auf diese kurzfristigen Effekte, die nicht nur besser erinnert, sondern überhaupt noch Zusammenhänge herstellen kann.
Darf ich da mal kurz einhaken? Also, kann man sich nicht ein bisschen feinfühliger trainieren? Also, weil ein Beispiel jetzt zum Beispiel von mir, ich vertrage Zucker total schlecht.
Ja.
Wenn ich Zucker esse, finde ich das in dem Moment wahnsinnig lecker. Nachts kann ich dann aber schon nicht mehr schlafen, weil ich irgendwie so wie so Zuckungen und so Schmerzen in den Muskeln und in den Gelenken bekomme.
Ja.
Das heißt, ich fühle ja, dass es meinem Körper nicht gut tut und ich fühle das zwar nicht unmittelbar, aber doch recht nah am Auslöser platziert. So, jetzt bin ich aber auch so ein sehr feinfühliger und sensibler Mensch, der so sehr viele Körpersignale und sowieso Signale wahrnimmt. Kann ich mich nicht, wenn ich jetzt nicht so bin, ein bisschen dahin trainieren, damit ich diese Konditionierung somit durchbrechen kann?
Also vielen Leuten fällt das nicht so leicht wie dir. Die bringen wirklich die einfachsten Zusammenhänge nicht auf die Reihe. Und zu denen gehöre ich. Leider. Ich wünschte wirklich, ich habe Ewigkeiten gebraucht zu raffen, was zum Beispiel bei mir Migräneattacken auslöst. Ich brauche dafür wirklich so eine Art, nicht Stimmungstagebuch, aber ich habe mir einfach so ein Sheet selber gestaltet, also ne, weil ich es einfach selber nicht so gut umreißen kann, so im täglichen Trubel. Habe ich heute eigentlich genug getrunken? Wie viel habe ich eigentlich geschlafen? Hatte ich irgendwelchen Ärger? Habe ich Medikamente genommen? Ja, nein, gab es eine Veränderung? Wo stehe ich gerade im hormonellen Zyklus? Ich muss das festhalten, damit ich dann irgendwann mitkriege, ah, ja, alles klar, jetzt verstehe ich auch, dass bei mir die Migräne zum Beispiel hormonell mitvermittelt ist und es bei mir auch so einen Effekt des Überschlafens gibt. Wenn ich zu viel schlafe, kriege ich Migräne. Ich bin nicht von der Sorte, dass ich sowas automatisch in Zusammenhang bringen kann. Und ich bemerke, dass viele Leute da Schwierigkeiten haben, dass wenn sie sich das nicht aufschreiben, sobald nicht direkt und unmittelbar was einsetzt, sie die Zusammenhänge eben schon nicht mehr mitbekommen.
Okay.
Und also es zu verschriftlichen kann hilfreich sein. Ja, oder eben so wie du das sagst, auf bestimmte Sachen zu achten. Aber da ist natürlich, was willst du da alles berücksichtigen? Ne? War es der Zucker oder war es der Knoblauch oder war es das Schlafen oder zu viel, zu wenig Wasser, weißt du?
Ja, ja, das kann schon ganz schön anstrengend sein, ne?
Finde ich auch. Also das erfordert schon eine Beobachtungsgabe, die ganz viele Menschen gar nicht haben. Und ich sehe das auch gleichzeitig, also da bin ich natürlich als Therapeutin auch immer so ein bisschen überanalytisch vielleicht, so eine ungerichtete, besorgte, negative Aufmerksamkeitsfokussierung auf innere Prozesse ist auch nicht nur günstig. Weißt du, wenn du den ganzen Tag dich nur scannst und monitorst und versuchst, was ist hier, was ist da, was fühle ich jetzt gerade und so, das kann Symptome machen. Es kann vorhandene Symptome verschärfen, aber es kann auch überhaupt deinen Blick auf eine eher ungünstige, defizitorientierte Weise auf dich lenken. Also es ist so die Frage, ist das eigentlich gut, die ganze Zeit immer alles mitzubekommen?
Ja, gut, aber also das, ja, ich finde das schwierig, ne? Weil bei mir passiert das zum Beispiel automatisch gefühlt. Kann man sich natürlich bestimmt auch aufdröseln und bewusst machen und durch Aufschreiben vielleicht dieser Beobachtung. Heute habe ich wieder das und das und das gemerkt. Jetzt mach dich mal locker oder so. Aber es ist natürlich, es ist wahrscheinlich total schwierig, ne?
Ja.
Sich zu ändern, also diese Grundeinstellung irgendwie zu bearbeiten.
Ja, aber reagierst du denn, wenn du irgendwas wahrnimmst, reagierst du darauf eher angstvoll oder machst du da was draus oder ist es einfach nur so, ah, check, okay, es ist jetzt so. Also zum Beispiel so, was hast du gesagt, in den Gelenken oder
Ja, genau.
Kribbeln oder.
Naja, dann mache ich halt, dass ich keinen Zucker mehr esse. Also ich leite dann die Handlung
Also
daraus
du
ab,
wirst dann
die logisch ist.
konstruktiv einfach,
Ja,
ja.
genau.
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil
Ja.
ganz viele Leute dann wiederum auf diese Symptomatik irgendwie angsterfüllt und sorgenvoll reagieren und sich fragen, ist das eigentlich normal und was habe ich da und sind dann eher so alarmiert, was dann so eine die nächste Kaskade lostritt. Im Grunde bringst du dich dann in so einen alarmierten Zustand von Sorge und der kann dann natürlich wiederum negative Effekte haben.
Ja, na klar, dann geht's halt immer so weiter, ne?
Genau.
Okay, alles klar. Ich übe mich in Gedankenstopp. Kommen wir noch mal ganz kurz zu Oma beziehungsweise zum Gegenteil. Du hast ja eben schon mal angerissen, dass wir uns sehr viel mit unserer Vergangenheit beschäftigen und sehr viel um unser inneres Kind kümmern, was natürlich auch total wichtig ist. Aber was uns ja im Grunde ähnlich wie so eine Symptombeobachtung dann auch in so eine Abwärtsspirale bringen kann, weswegen du ja diesen Gegenentwurf jetzt auch zeigst. Vielleicht kannst du mal sagen, wann es sinnvoll ist, sich mit dem inneren Kind zu beschäftigen und wie lange und wann man das auch vielleicht integrieren darf und es groß werden lassen darf.
Also ich wünschte, da gäbe es eine Faustregel. Gibt es natürlich nicht. Aber so vom Verhältnis her finde ich das nur so als Metapher ganz günstig, wenn man sich bewusst macht, wenn man zum Beispiel Auto fährt, dann haben wir natürlich einen Rückspiegel, aber wir haben auch eine Frontscheibe. Und in dem Verhältnis würde ich es irgendwie grob sehen wollen.
Ah, das ist ein tolles
Weißt du,
Bild.
Leben geht nach vorne und du musst auf die Straße vor dir schauen. Das heißt nicht, dass der Rückspiegel überflüssig ist. Und das heißt auch nicht, dass ich den nicht benutze. Aber auch dazu gibt es Forschung, dass Menschen, die in ihrer Zeitorientierung häufig in einer negativ besetzten Vergangenheit festhängen, dadurch zum Beispiel depressive Symptome eher aufrechterhalten. Das heißt, wenn du nicht mehr flexible Zeitreisen im Kopf machst und mal irgendwie so ein bisschen nostalgisch warm an deine Vergangenheit denkst, mal auch an die problematischen Aspekte, wenn es dran ist, dann aber auch wieder in eine Zukunft reisen kannst, die du dir schön ausmalst und dann auch im nächsten Moment wieder ganz im Hier und Jetzt bist, ne? Diese Flexibilität, die zeichnet eigentlich mentale Gesundheit aus. Also Zeitreisen in alle Richtungen unternehmen zu können. Und mein Eindruck ist, dass viele Menschen durch diese explizite Aufforderung, die uns so umgibt, ne, dass wir uns um unsere inneren kindlichen Anteile kümmern sollen, dass wir unsere Biografie beachten sollen, das hat ja alles seinen Platz. Aber wenn man das zu viel macht und dadurch sehr starr irgendwann festhält in den ausschließlich schmerzhaften, verletzenden Aspekten im Leben, wirkt sich das genau nicht heilsam aus. Und das ist, glaube ich, ein Missverständnis, dass Leute denken, sie müssen da immer ordentlich wieder hinfühlen und ordentlich drauf rumdrücken auf diesen alten, verletzten Gefühlen und immer wieder in diese Themen reingehen. Und dann was? Also ohne dann auch irgendwie vielleicht was daraus abzuleiten, was dann wieder nach vorne gerichtet wäre. Zum Beispiel sowas wie, ich lasse mich dadurch nicht mehr determinieren oder ich möchte Glaubenssätze verändern oder ich habe da was aufgenommen oder es ist etwas in mich hineingesickert, was ich gar nicht mehr teilen möchte oder was ich eigentlich überwinden möchte. Das wäre dann wieder die Vorwärtsbewegung. Und die scheint mir bei manchen Menschen nicht mehr zu passieren, sondern dieses um diese Metapher des inneren Kindkreisens ist zu so einem Selbstzweck geworden, der sich dann aber nachweislich eher schädigend auswirkt.
Werbung. Ich trinke seit ungefähr 1,5 Jahren keinen normalen Kaffee mehr. Das war tatsächlich eine bewusste Entscheidung, weil ich gemerkt habe, dass mir Koffein gerade in der Perimenopause einfach nicht mehr gut tut. Mein Schlaf ist mir inzwischen heilig geworden und ich merke einfach, wie sehr ein gutes Nervensystem meinen Alltag beeinflusst. Was ich allerdings schmerzlich vermisst habe, war der Geschmack von Kaffee. Mein Mann und ich starten nämlich schon seit vielen Jahren jeden Morgen ganz in Ruhe mit einer Tasse Kaffee auf dem Sofa in den Tag. Dieses kleine Ritual liebe ich. Seit ich auf Koffein verzichtet habe, saß ich dort meistens mit einer Tasse heißem Wasser. Das war völlig okay, für eine ganze Weile. Aber nach etwa einem Jahr habe ich gemerkt, ich vermisse einfach diesen leckeren Kaffeegeschmack. Vor etwa einem halben Jahr bin ich deshalb auf entkoffinierten Kaffee umgestiegen. Ich habe mich durch ziemlich viele Supermarktmarken probiert, aber so richtig glücklich war ich mit keiner. Irgendwas hat immer gefehlt und dann habe ich No Coffee entdeckt. Das war tatsächlich der erste entkoffinierte Kaffee, bei dem ich dachte, genau so soll Kaffee schmecken. Und mir schmeckt er wirklich wie ein ganz normaler guter Kaffee, nur eben ohne Koffein. Und das Beste ist, ich kann ihn morgens genießen, manchmal auch nachmittags noch eine Tasse trinken und muss mir keine Gedanken darüber machen, dass ich abends schlechter schlafe oder unnötig unruhig werde. Außerdem ist No Coffee bio-zertifiziert und genau das passt einfach zu der Art, wie ich heute leben möchte. Bewusster, ohne auf Genuss verzichten zu müssen. Falls ihr selbst neugierig geworden seid, mit dem Code Stephanie15 bekommt ihr dauerhaft 15% Rabatt. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke an meinen Werbepartner No Coffee für die Unterstützung dieses Podcasts. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Ich merke, dass sich mein Blick auf Gesundheit mit dem Älterwerden verändert hat. Mich interessiert immer weniger die Frage, wie kann ich möglichst jung bleiben, sondern vielmehr, was kann ich heute tun, damit ich mich auch in 10, 20 oder 30 Jahren noch stark, fit und klar fühle. Die Basis dafür ist für mich ganz klar. Bewegung, Krafttraining, gutes Essen, Schlaf. All die Dinge, über die wir hier im Podcast ja auch immer wieder sprechen. Und ich ergänze das für mich ganz bewusst mit ausgewählten Nahrungsergänzungsmitteln. Zwei davon gehören bei mir tatsächlich jeden Tag dazu. Vitamin C und Kreatin. Vitamin C nehme ich unter anderem, weil es zu einer normalen Funktion des Immunsystems beiträgt und weil es die Eisenaufnahme erhöht. Das ist für mich persönlich ein wichtiger Punkt. Und Kreatin ist für mich inzwischen genauso selbstverständlich. Ich mache regelmäßig Kraftsport und Kreatin erhöht bei einer Einnahme von 3 Gramm die körperliche Leistung bei aufeinanderfolgenden kurzzeitigen hochintensiven Belastungen. Spannend finde ich außerdem, wie viel mittlerweile rund um Kreatin und kognitive Leistungsfähigkeit geforscht wird. Gerade Konzentration und mentale Energie sind Themen, die mich sehr interessieren. Bei Nahrungsergänzungsmitteln möchte ich aber wissen, was ich da jeden Tag nehme. Und deshalb passt Natogena so gut zu mir. Natogena ist ein Familienunternehmen, das Nahrungsergänzungsmittel auf wissenschaftlicher Grundlage entwickelt, mit natürlichen Inhaltsstoffen nach deutschen Qualitätsstandards und mit einem besonderen Fokus auf eine hohe Bioverfügbarkeit. Auf unnötige Konservierungstrenn- und Bindemittel wird konsequent verzichtet. Die Rezepturen werden außerdem gemeinsam mit einem wissenschaftlichen Beirat kontinuierlich auf Basis neuer Erkenntnisse weiterentwickelt. Wenn ihr euch ebenfalls mit der Frage beschäftigt, wie wir möglichst gut und gesund durch die zweite Lebenshälfte kommen, habe ich euch in den Shownotes die Better Aging Themenseite von Natogena verlinkt. Dort könnt ihr auch die Produkte anschauen, die zu eurer persönlichen Routine passen. Und jetzt noch wichtig, vom 4. bis zum 15. September 26 läuft die Natogena Sommeraktion. Mit dem Code ENERGIE26 spart ihr 25 Euro ab einem Bestellwert von 50 Euro. Wenn ihr die Folge später hört, mit meinem Code Stephanie26 bekommt ihr auch nach der Sommeraktion 10% Rabatt auf eure Bestellung. Alle Infos, die Themenseite und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke an meinen Werbepartner Natogena für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Ich spreche ja hier im Podcast viel über die zweite Lebenshälfte. Mhm. Ich habe gerade so gedacht, irgendwie, vielleicht ist es sinnvoll, in der ersten Lebenshälfte sich dann um sein inneres Kind zu kümmern und das dann vielleicht bis 50, 45, keine Ahnung, integriert zu haben und sich dann eher an der inneren Oma zu orientieren.
Könnte sein. Vielleicht passiert das aber auch sowieso automatisch, dass wir in der zweiten Lebenshälfte einfach genau deshalb, ne, weil auch da werden wir ja gesellschaftlich dann stark darauf hingewiesen, so, oh, ne, jetzt müsstest du in der Midlife-Crisis sein oder jetzt kommt die Rückschau oder auch jetzt kommt der Part, wo die Kinder aus dem Haus sind und so, je nachdem. Aber wir werden ja schon stark darauf hingewiesen, dass jetzt ein Bruch ist. Mhm. Erleben den, glaube ich, auch so. Und vielleicht passiert dann sowieso diese Orientierung dahin. Mhm. Aber grundsätzlich wäre es eigentlich wünschenswert, wenn auch durchaus jüngere Menschen auch schon ein besseres Zukunftsbewusstsein hätten.
Mhm, total.
So ganz grob gesprochen.
Naja, und auch gesamtgesellschaftlich ist es ja so, dass das Alter total stigmatisiert ist. Deswegen finde ich dieses Bild, sich zu schaffen, ach, ich finde es bei ChatGPT, vielleicht lasse ich das sogar so, vielleicht müssen gar nicht so viele Falten rein, weißt du? Also, dass man einfach dieses positive Bild hat, weil ich finde das immer so schade. Ich spreche ja nun mit ganz vielen Menschen, die ein bisschen älter sind und die auch einfach davon berichten, wie viel Zugewinn das etwas älter werden irgendwie auch mit sich bringt. Und gesellschaftlich haben wir aber ein Bild, das sagt, wenn du alt bist, bist du irgendwie defizitär und alles wird weniger. Und so, und ich empfinde das ehrlich gesagt überhaupt gar nicht so.
Genau das. Ich hatte auch ganz lange das als Bildschirmschoner auf meinem Handy, weil ich diese fröhliche ältere Frau, die ich unbedingt mal werden möchte, ich wollte diese Verbindung haben. Ich wollte haben, dass ich jetzt mein Leben so gestalte, dass das wahr werden wird. Also das war ein Bild, eben auf der Fähre nach Finnland, mit vom Winde verwehten Haaren und so einem richtig großen Lachen im Gesicht. Und ich freue mich da auch ehrlich gesagt drauf. Und ich finde das so krass, was du gerade jetzt auch nochmal gesagt hast. Immer noch diese Erzählung der defizitären Alten. Weil, also es gab eine spannende Untersuchung von einer Forscherin, die heißt Levi. Und die hat zeigen können, dass wenn Menschen glauben, dass Älterwerden bedeutet, dass man defizitär wird, dass das mit Mangel zu tun hat und dass man nicht mehr nützlich ist. Die Menschen, die das glauben, versterben früher. Das ist doch krass eigentlich, ne? Und sie hat die Ausgangsgesundheit war bei all den Menschen gleich, aber diejenigen, die mit einer Art Vorstellung ans Älterwerden herangehen, dass es jetzt nur noch abwärts geht, dass es jetzt schlimm wird, dass jetzt der Abbau passiert und so. Bei denen passiert das auch früher, durchschnittlich. Ne? Wir reden jetzt immer nur über Statistik und nicht über Einzelfälle, aber das finde ich schon bemerkenswert. Und ich glaube, dass wir da ganz viel ausrichten können, wenn wir uns trauen, eben ein Bild von uns selber zu erstellen. Eins, wo du dir auch drauf gefällst, wo du sagst, ach Mensch, guck mal, die hat doch Leben in den Augen. Ja. Die hat ein tolles Lachen und übrigens auch eine coole Frisur. Da freue ich mich darauf. Da kann ich doch vollkommen gelassen drauf zugehen.
Ja, das ist richtig, richtig schön. Die Idee der inneren Oma hat auch mit deiner eigenen Geschichte so ein bisschen zu tun, ne?
Ja.
Vielleicht kannst du mal erzählen, du hast im Buch auch eine Zeit beschrieben, in der du nicht so glücklich warst, wo du eigentlich wusstest, dass du was ändern musst und wo du aber so ein bisschen gefangen warst. Und es geht ja vielen Leuten so. Warum ist das denn so, dass wir manchmal gerade dann, wenn wir wirklich was verändern müssten, ganz dringend, nicht die Energie und nicht die Kraft haben, das auch zu tun?
Ja, das ist so ein Zustand, den ich aus der Praxis natürlich kenne von ganz vielen Menschen, aber eben auch aus dem eigenen Erleben. Wenn du einen Alltag hast, der so fordernd ist, dass du eigentlich immer nur Kraft hast für genau den nächsten Schritt. Und zwar über allem hängt so die Erkenntnis, ich bin voll in eine Sackgasse gelaufen. Das kann so nicht weitergehen. Und auf der anderen Seite gibt es so viele dringliche Sachen, die so an dich herangetragen werden. In meinem Fall waren das halt drei kleine Kinder und ein herausfordernder Job, in dem ich vollkommen überfordert, aber unterbezahlt war und auch in einem Stundenausmaß arbeiten musste, damit das auskömmlich ist, was eigentlich mit drei Kindern gar nicht so vereinbart war. Und dann noch in einer Beziehung, die nicht besonders unterstützend war, wo eigentlich auch mal Gespräche und all sowas dran gewesen wären und ich aber abends nur noch müde war. Und in diesem Zustand sind ja ganz viele Menschen, dass sie das Gefühl haben, meine Kraft reicht jetzt überhaupt nicht, hier irgendwelche Umwälzungen in Gang zu bringen. Also selbst wenn ich den Mut hätte oder eine Perspektive hätte, fehlt mir schlicht und einfach die Energie. Ich kann nicht. Und dann machen sie halt Tag für Tag für Tag für Tag weiter so. Und in so einem Zustand war ich. Und das war ganz, also insofern krass, vor allen Dingen für mich, weil ich gar kein spiritueller Mensch bin. Also bin ich wirklich nicht. Ich bin nicht gläubig, ich bin nicht spirituell. Ich habe nichts mit Esoterik zu tun, also gar nicht. Aber trotzdem habe ich einen Traum gehabt, in dem meine früh verstorbene Mutter zu mir gesagt hat, Franka, so habe ich dich nicht erzogen. Und ich bin wach geworden und hatte diesen Satz noch so im Ohr, wie wirklich, als hätte ich den gerade gehört und dachte, was war jetzt das? So habe ich dich nicht erzogen, sagt meine Mutter zu mir. Und das hat mich so ins Denken gebracht, so, Ja, verstehe ich. Meine Mutter wollte ein ganz anderes Leben für mich. Die sieht mich so nicht. Die hat mich so nicht gesehen. Die hat mich auch als Frau, als Mensch, als Mutter, als Partnerin so nicht gewollt, wie ich da war. So am Ende, so aufgerieben, so gereizt übrigens auch. Ne? Mhm. Wenn du in so einem Zustand bist, bist ja auch, ehrlich gesagt, keine gute Mutter, keine gute Partnerin. Also in gar nichts mehr gut. Du bist ja nur aufgerieben. So, also mir ging das jedenfalls so. Und das war der Prozess, der dann so in Gang gebracht hat, ja, okay, aber wie würde meine Mutter mich denn haben wollen? Was würde sie denn gerne sehen? So von ihrer Wolke im Himmel runterschauend auf mich. Und dann habe ich gedacht, ich kann gar nicht wissen, wie meine Mutter mich gewollt hätte, weil sie ist viel zu früh verstorben, ich war jung. Aber es kommt auch nicht darauf an, dass ich ein Leben führe, das meiner Mutter gefällt, sondern ich muss dahin kommen, ein Leben zu führen, das mir selber gefällt.
Ja.
Auf das ich irgendwann mal zurückschaue und denke, das war gut. Und diese Idee, ich als ältere Frau werde irgendwann darauf zurückschauen. Ich will so gar nicht gelebt haben. Ich möchte nicht so ein Modell für meine Kinder gewesen sein. Ich möchte nicht unter so ausbeuterischen Umständen gearbeitet haben und das auch noch hingenommen haben. Ich möchte nicht in einer Beziehung gewesen sein, die für meine Kinder ein katastrophales Rollenmodell abbildet. Das möchte ich alles nicht. Und das hat dann plötzlich die Energie freigesetzt, von der ich vorher dachte, dass ich sie nicht habe. Das war jetzt eine etwas lange Erklärung. Aber das war so die Herleitung für mich.
Ja, okay.
Und ein bisschen die Geburtsstunde der inneren Oma, dass ich dachte, ich muss es niemandem recht machen, nur mir.
Ja, ich finde das auch voll schön, weil ja viele immer so von Vorbildern sprechen und so weiter. Und wenn man sich selbst so als eigenes Vorbild nimmt, das ist ja das Allerbeste.
Ja, oder?
Ja.
So, dann kommt man nämlich auch raus aus dem Vergleich oder aus irgendwelchen gesellschaftlichen Erwartungshaltungen oder so, ne? Weil wenn ich weiß, meine uralte Franka möchte Gummistiefel tragen und Erdbeeren pflücken, die sie selbst angepflanzt hat, daher dann brauche ich jetzt auch keinen Doktortitel mehr machen oder nach akademischen Ehrungen streben oder so. Dann brauche ich meine Energie nicht in Sachen geben, von denen ich meinen könnte, die wären vielleicht ganz gut. Wenn ich doch nur da ankommen will, okay, cool.
Ja.
Dann brauche ich es auch, weißt du, dann kann ich aussteigen aus jedem Rennen, was mich nicht interessiert.
Ich finde, es passt ganz gut zu einem Satz, der in deinem ersten Buch gefallen ist. Den mochte ich so gerne. Manchmal muss man aus der Rolle fallen, um aus der Falle zu rollen.
Ja!
Wunderbar.
Den habe ich von einem Patienten gelernt. Ich lerne so viel von meinen Patientinnen und Patienten. Und er war ein ganz toller Mensch. Der hat das zu mir gesagt, ja.
Ja. Naja, und wenn du dann aus der Rolle fällst, dann kannst du dein Leben auch wieder verändern.
Total. Und ich bin sowas von aus der Rolle gefallen, ne? Also ich habe mich getrennt. Ich habe meinen Job gekündigt. Und das fühlte sich für mich tatsächlich an, auch wie aus der Rolle fallen, weil es ja auch an Psychotherapeutinnen gefühlt eine bestimmte Erwartungshaltung gibt, wie man so zu sein hat und wie man so zu leben hat und wie man so zu funktionieren hat und so. Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden und habe gesagt, nö, diese Beziehung ist unglücklich und nur weil ich Psychotherapeutin bin, kann ich es nicht fixen.
Ja.
Bei mir läuft nicht alles glatt. Dieser Beruf, den habe ich gewollt und jetzt merke ich, so kann ich gar nicht arbeiten. Also ich habe sehr vieles verändert. Also ich bin wirklich aus der Rolle gefallen.
Vielleicht ist das auch so eine Aufgabe für uns alle, ne? Also gerade so, wenn man in der Midlife-Crisis ist, nochmal zu gucken, okay, welche Rolle passt zu mir? Welche Rolle wünscht sich meine innere Oma? So, in welcher Rolle darf ich bleiben, in welche Rolle darf ich reinwachsen, in welche Rolle darf ich mich rein entspannen vielleicht auch.
Was darf ich lassen?
Ja. Ja, das ist schön. Vielleicht sollten wir uns alle diese Fragen mal so ein bisschen stellen, ne? Du hast gerade ja selbst deinen 50. Geburtstag gefeiert. Wie war das für dich? Ist die 50 für dich einfach so eine Zahl oder hat das auch eine größere Bedeutung für dich?
Also ich glaube, dadurch, dass meine Mutter ja so früh verstorben ist, also meine Mutter ist schwer krank gewesen, die hatte Krebs und ist nur 42 Jahre alt geworden. Und das war für mich ganz lange eine Zahl, die so drohend über mir hing. Das war so auf eine ungute Art und Weise für mich auch so verinnerlicht. So mit 42 kann das Leben auch schon vorbei sein. Und dann bin ich 43 geworden und 44. Und für mich war jedes weitere Jahr so ein Geschenk, weil ich dachte, ich darf, also ich habe mehr Zeit bekommen, zum Glück, so dass ich älter werden tatsächlich auch mehr als Geschenk betrachte und nicht so sehr wehmütig bin. Ich kann nicht behaupten, dass mich das nicht stört, ne, wenn ich merke, dass die Schwerkraft an allem zieht. Alles fängt so an zu hängen, so Gesicht, Hintern.
Willkommen im Club.
Ja, ja, genau. Dann denke ich, was ist denn mit meinem Hals los?
Ja, also der Hals lügt nicht.
Der Hals, was ist das denn? So, also ja, ne, machen wir uns nichts vor. Klar sehe ich das, wenn ich in den Spiegel gucke. Mhm. Aber das Alter an sich und auch 50 zu werden, fand ich eigentlich eher ein bisschen cool.
Mhm. Ja. Und schaust du heute anders auf die Zeit als noch mit 40?
Ja, weil ich eben diese für mich ein bisschen drohende magische Zahl 42 ja überstritten habe. Ich habe wirklich lange Zeit in meinem Leben die 42 als so eine buchstäbliche Deadline verinnerlicht.
Ja.
Und das hat in meinem Leben auch nicht nur gute Effekte gehabt natürlich, mhm, ne, weil ich wirklich, wirklich dachte, ja, live fast, die young, ne? Wenn du was zu erledigen hast, mach's jetzt.
Mhm.
Und wenn du irgendwelche Ziele hast, dann kümmere dich jetzt drum. Und deshalb hatte ich auch dieses alles gleichzeitig, mhm, alles früh, alles schnell, alles, mhm, parallel machen zu müssen. Und dann älter geworden zu sein als 42, hat mich komplett davon geheilt. Jetzt bin ich überzeugt, dass ich 90 werde.
Ja.
Und jetzt habe ich plötzlich das Gefühl, oh, ich habe noch so viel Zeit.
Ja.
Ich kann noch so viel machen und das alles in Ruhe. Ich stehe unter gar keinem Druck. Das ist schön.
Ja, das ist schön. Und ich finde, dafür ist diese Visualisierung auch total toll, weil man ja das Bild sieht in der Zukunft. Ich finde, das ist ja wie fast so eine self-fulfilling prophecy.
Ja, ja.
Also du wirst in Gummistiefeln deine Erdbeeren pflücken mit dreckigen Fingernägeln.
100%.
Total sicher.
Ja, ich auch.
Ja.
Jetzt gibt's natürlich keine Garantie, ne? Vielleicht werde ich morgen von einem runterfallenden Dachziegel erschlagen, ne? Aber
ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Aber die Vorstellung hat sich in mir total aufgelöst, dass, mhm, ich irgendwie einen tragischen jungen Tod sterben muss, nur weil das meiner Mutter so gegangen, mhm, ist. Ja.
Ja.
Jetzt denke ich, nee.
Jetzt hängen wir noch ein bisschen was,
ja,
hinten dran. Wir erzählen uns ja immer ganz gerne, dass wir mit dem Alter so gelassener werden, ne?
Mhm.
Glaubst du, dass das stimmt? Oder kann man vielleicht mit 80 oder 90 vielleicht noch die gleichen Unsicherheiten, Muster, Ängste haben wie mit 40?
Also, ich habe durchaus natürlich auch betagtere Patientinnen und Patienten, ne? Also meine älteste Patientin war 83 und ich hatte auch einen Herrn, der war 81 Jahre alt und kam mit einer Angststörung. Es ist jetzt nicht, dass man älter wird und dann ist man automatisch stabil, gelassen, mhm, gesund und hat gar nichts mehr. Aber so rein statistisch gesehen wiederum, wenn du dir die Forschung anguckst, ist, mhm, es schon so, dass die Älteren zufriedener sind.
Mhm.
Und das machen die, also man hat auch geguckt, wie machen die das? Warum sind die so gelassen und so zufrieden?
Mhm.
Und das scheint so zu sein, dass die diesen typischen Instagram-Spruch, dieses do more of what makes you happy,
mhm,
das machen die.
Weil die mehr Zeit haben dafür?
Die haben mehr Zeit dafür, aber die haben auch offensichtlich einen besseren Blick dafür. Also zum Beispiel nach Gesprächen schauen sie mehr auf die verbindenden Aspekte und was schön war in diesem Gespräch, als dass sie hinterher das Gespräch abklopfen, so, war ich irgendwie komisch, gab's Kritik, hatten wir einen kleinen Disput. Also sie scheinen auch wirklich das Augenmerk mehr auf die schönen Dinge zu legen, auf die angenehmen Dinge, auf die verbindenden Dinge, auf den Genuss des Lebens. Und das machen die gut. Und das trägt dazu bei, dass sie echt entspannter auch sind.
Okay,
also nicht,
schön,
dass es nicht auch grantige ältere Menschen gäbe, mhm, oder sehr unzufriedene oder zynische oder so. Klar gibt's die auch, aber statistisch gesehen sind die wirklich zufriedener, weil sie es ein bisschen geschickter machen.
Mhm. Voll die gute Aussicht.
Ja, ja, ne?
Es gibt so viele gute Aussichten.
Ja.
Kannst du vielleicht nochmal erklären, was psychologisch eigentlich in der Lebensmitte passiert? Du hast ja schon die Midlife-Crisis angesprochen.
Mhm.
Würdest du die Midlife-Crisis eigentlich wirklich als Krise sehen oder auch ein bisschen als Chance für so eine Bestandsaufnahme, sich nochmal neu zu sortieren?
Ja, also ich denke, genau was du sagst, ich, mhm, denke schon, wenn du in der Lebensmitte ankommst und hast ein krisenhaftes Empfinden,
mhm,
was ja sein kann,
mhm,
Oder vielleicht so wie dieses Sackgassenempfinden, was ich jetzt einfach zeitversetzt schon ein bisschen früher gehabt habe, dass du denkst, ich habe mich in so viele Richtungen entwickelt, da wollte ich gar nicht hin oder ich bin irgendwo angekommen und es erfüllt mich wirklich überhaupt nicht. Oder ich bin irgendwelchen Lebensläufen gefolgt, die auf dem Papier super aussahen, aber eigentlich jetzt für mich sich so nichtig anfühlen. Oder. Also wenn du es krisenhaft empfindest, dann ist das ja eigentlich fantastisch, dass du das in der Mitte des Lebens hast und nicht am Ende.
Mhm. Ja.
Oder?
Ja, das wäre schlimm, weil dann hast du ja keine Zeit mehr.
Deshalb die Idee, dann stell dir doch mal vor, dein Leben von rückwärts betrachtet, stell dir doch mal vor, du schaust vom Ende deines Lebens zurück, zum Beispiel jetzt auf diese Mitte des Lebens. Mhm. Was würde deine innere Oma sagen? In welche Richtung darfst du denn nochmal gucken? Wo darfst du denn nochmal Interesse und Neugier entfalten? Was ausloten? Wo solltest du mutiger sein? Und an welchen Stellen kannst du es komplett lassen? Spar dir das. Mhm. Spar dir den Perfektionismus. Spar dir die To-Do-Listen. Hör auf, dich an den Stellen klein zu machen. Also was sagt denn der älteste Mensch in dir zu dem Menschen an der Lebensmitte? Weil du hast doch alle Chancen noch, dann ändere es doch, wenn du kannst und wo du kannst.
Mhm. Kann es auch sein, dass ein Mensch komplett ohne Midlife-Crisis durchs Leben geht?
Ich glaube schon. Also die Midlife-Crisis ist, glaube ich, eine Mischung aus real sich verändernden Umständen, die schon viele Leute erleben, also allein Frauen, auch weil sich hormonell irre viel tut, weil so viele Lebensumbrüche in der Zeit sind, die Kinder gehen aus dem Haus und so. Ne? Also es ist real eine Schwellensituation, über die wir alle irgendwie drüber müssen. Aber ich glaube, klar gibt es Leute, für die sich das nicht unbedingt jetzt nach Krise oder nach irgendwas negativ zugespitztem anfühlt, sondern... Die gehen da einfach so drüber, so wie Pubertät auch, glaube ich, nicht für jeden gleich schlimm ist. Mhm. Manche Leute werden einfach älter und Punkt.
Ich habe ja meine Community so ein bisschen nach Fragen gefragt. Und ich habe mal was rausgegriffen, was ich ganz spannend fand. Da hat mir nämlich jemand geschrieben, was mache ich, wenn ich mit 45 merke, dass ich überhaupt gar nicht genau weiß, was ich vom Rest meines Lebens noch möchte? Mhm.
Diese Frage begegnet mir so oft und darf ich das kurz ein bisschen ausführen?
Ja, gerne.
Es gibt einen Begriff dafür, wenn Menschen wirklich, und das ist nicht selten, im Rahmen ihrer Biografie und im Rahmen ihrer, wie sie ihr Leben gestaltet haben, sehr stark sich selbst darauf trainiert haben oder darauf trainiert wurden, je nachdem, sehr viele Antennen nach außen zu richten. Was ist von mir gefragt? Was wird hier erwartet? Was sieht gut aus? Was will der Lebenslauf? Was ist naheliegend angesichts meines Jobprofils? Was will man von mir als Frau? Also wenn ich sehr viele Antennen nach außen richte und versuche, das zu erfüllen und gleichzeitig Antennen nach innen verkümmern, das nennt sich Alienation oder Alienation. Das heißt wirklich eine komplette Entfremdung vom eigenen innersten Bedürfnis- und Motivsystem. Das begegnet mir in der Praxis oft, dass Leute mir nicht sagen können, was macht mir eigentlich Spaß? Was würde ich eigentlich mit einem komplett freien Tag anfangen, wenn ich alles machen könnte? Wissen die nicht, weil sie so trainiert darauf sind, immer auf Zuruf zu funktionieren, anstatt aus ihrem Innersten heraus zu agieren. Und da kann ich nur zu Neugier ermuntern. Eine Übung kann zum Beispiel darin bestehen, dass man sich mal versucht, zurückzuerinnern, als ich noch ein Kind war. War ich gerne draußen oder eher drin? Habe ich eher mit anderen Kindern gespielt? Bin ich geklettert, getobt? Hatte gerne Gesellschaftsspiele? Habe ich gerne gelesen oder habe ich gerne gemalt? Was habe ich eigentlich gerne gemacht, bevor die Welt mir gesagt hat, was ich machen soll? Das kann so ein erster Hinweis sein. Das zweite, was ich machen würde, ist echt ausprobieren. Wann merke ich, dass mein Energielevel raufgeht, also ne, wenn du dir so eine kleine Kurve vorstellst, so das wäre so dein Energiepünktchen und das läuft so durch den Tag. Wann macht das einen kleinen Sprung nach oben und wann geht so wupp nach unten? Beobachte das mal. Also dir fällt das wahrscheinlich leicht, weil du gesagt hast, du hast so eine gute Introspektionsfähigkeit, aber manche Leute müssen sich das erst so ein bisschen erarbeiten, das überhaupt mitzubekommen, weil es warum auch immer bisher gar keine Rolle gespielt hat, wie es ihnen mit irgendwas geht. Und da mal genau hinzuschauen. Wo zieht's mich denn hin? Was begeistert mich? Oder auch mal, also man kann ja detektivisch neugierig auch mal dran gehen, so, wenn ich meine eigene Spotify-Playlist durchgucken würde, was würde ich für Mutmaßungen über mich selber anstellen? Mhm. Wenn ich mir angucke, was lese ich für Bücher, was gucke ich für Filme oder was sind meine Themen, wo ich spontan 5 Minuten drüber sprechen kann. Wer bin ich überhaupt so? Mhm. Also Rückschlüsse über mich selber ziehen, indem ich mich ein bisschen besser beobachte als vielleicht bisher. Und dann natürlich die großen Fragen, ja, letztlich, wofür will ich gestanden haben? Worauf möchte ich zurückblicken? Worauf werde ich irgendwann stolz gewesen sein? Worüber möchte ich kichern? Was sind die Menschen, die ich behalten kann? Und wenn man es ganz, ganz aufwühlend machen möchte, kann man sich fragen, was würde ich machen, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte? Mhm. Also wirklich nur noch ein Jahr. Du wirst nur noch ein einziges Weihnachten erleben. Einmal wird noch der Sommer kommen. Ein Herbst. That's it. Und was würde ich, wenn das wahr wäre, tun? Mhm. Und was würde ich augenblicklich lassen? Mhm. Und das ist dieses angesichts des Todes und angesichts der Endlichkeit werden Prioritäten häufig klarer.
Ich finde das richtig gruselig, wenn du das sagst.
Ja, ich weiß.
Und ich finde, das kann natürlich auch auslösen, dass man in so eine Schockstarre kommt.
In der Regel reagieren Leute erstmal erschrocken oder wollen das Thema gar nicht anfassen. Auf der anderen Seite, die Schockstarre, worin besteht die dann? Also glaubst du wirklich, wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest, würdest du das erstarrt über dich ergehen lassen das letzte Jahr oder würde dann doch irgendwann kommen, nein, ich möchte die Person noch sehen, diesen Ort noch sehen, das noch erleben?
Ich glaube schon, dass das kommen würde, aber irgendwie, finde ich, macht so dieses Beispiel, wenn man sich das so vorstellt, natürlich auch nochmal klar, wie das vielleicht ist, wenn man wirklich alt ist. Ne? Ich meine, die Leute haben halt Angst vor der Endlichkeit und vom Tod. Also ich muss nur gerade an meinen Opa denken, der, als er dann wirklich sehr alt war und kurz vorm Sterben gesagt hat, so, nee, für mich ist das auch fein, ich habe ein total schönes Leben gehabt und ich möchte gehen. Naja, jedenfalls hat er gesagt, dass es ihm reicht, dass er sein Leben toll fand und dass er jetzt auch gehen möchte. Und ich finde, aus der jetzigen Perspektive kann man sich das ja gar nicht vorstellen, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo das dann in Ordnung ist, ja, dass man sich mit seiner eigenen Endlichkeit sozusagen versöhnt.
Ja.
Gibt es vielleicht irgendwas, das man tun kann, damit man das so empfindet, wie mein Opa das empfunden hat? Weil ich glaube, es gibt auch Menschen, die sehr damit kämpfen und sehr am Leben hängen und gar nicht gehen wollen und für die dann die letzten Jahre, Monate, Tage, Stunden eine ganz große Qual sind. Und das möchte man ja für sich selber nicht. Also gibt es irgendwas, das man tun kann, um sich anzufreunden?
Ich glaube, der Punkt ist, dass viele Menschen, die sich so schwer damit tun, auf sehr viel ungelebtes Leben zurückblicken.
Aha, okay.
Und dein Opa, hast du gesagt, hat gesagt, ich hatte ein schönes Leben und hat gerne darauf zurückgeschaut. Und das ist, glaube ich, ein so wichtiger Punkt. Mhm. Gibt es viel, das du verpasst hast? Gibt es viel, das du bereut hast? Gibt es viel, was unwiederbringlich nicht passiert ist in deinem Leben? Gibt es viel, was noch ungesagt ist? Gibt es viel, was du dachtest, was eigentlich noch Platz haben sollte und du hast dem keinen Platz eingeräumt? Mhm. Das macht dann, glaube ich, das Gehen sehr viel schwerer, als wenn jemand das Gefühl hatte, ich hatte ein erfülltes Leben, das hat zu mir gepasst. Es war ein großer Spaß, eine große Freude und ich kann jetzt wirklich mit einem Lächeln im Gesicht sagen, das war jetzt auch gut. Mhm. Aber dafür muss man halt zu Lebzeiten was tun und nicht erst auf den letzten Metern. Das ist ja genau der Punkt. Mhm. Und genau diese Prioritäten kristallisieren sich ja heraus, wenn man, obwohl das Thema so unangenehm ist, sich trotzdem traut, sich das mal vorzustellen. Also ich mache diese Übung in der Praxis halt häufiger mal und die löst auch sowas aus, wie du sagst, ne? Unbehagen, Traurigkeit oder auch Schock angesichts der Erkenntnis, dass wir das alle nicht im Griff haben, wie lange wir leben werden. Aber wenn man diese Vorstellung sacken lässt, dann zeigt sich das häufig ganz klar, was man auf keinen Fall mehr tun würde. Wenn man nur noch ein Jahr hätte, wüsste man, das ist so eine Zeitverschwendung oder so unnötig oder eigentlich so belastend. Warum ziehe ich das mit durch? Und man merkt, was man unbedingt noch machen möchte. Dann spürt man auch, das macht mich glücklich. Dann fühle ich mich ruhig. Das sind die Menschen, die ich eigentlich mehr in meinem Leben hätte. Mhm. Und das kann man als Kompass nehmen.
Mhm. Ich würde nicht mehr bügeln.
Ja, dann lass es. Weißt du, wie lange ich nicht mehr gebügelt habe? Ich wusste noch nicht mal mehr, ob wir ein Bügeleisen besitzen. Weil wenn überhaupt, bügelt Christian. Oh. Ich hänge gut auf. Echt?
Okay.
Steffi, lass es.
Ja.
Ach, frag wunderbar. Deine innere Oma.
Aber ehrlich, mich beschäftigt das Thema Energie gerade so doll. Mhm. Und ein Satz, den ich von ganz vielen Frauen in der Lebensmitte höre, ist, boah, ich weiß gar nicht, wo meine ganze Energie hin ist. Es geht wahrscheinlich Männern auch so? Oder ist es eher ein Frauenthema?
Höre ich auch mehr von Frauen. Mhm. Das kann ich pauschal aber gar nicht beantworten.
Mhm. Kannst du denn sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich habe keine Energie mehr, was kann psychologisch dahinter stecken? Wahrscheinlich eine Menge, ne?
Ja, also ganz, also keine Energie mehr zu haben, kann tausend Gründe haben. Zum Beispiel, dass man sie einfach irgendwo gelassen hat, wo man gar nichts zurückbekommen hat, ne? Also, dass man sich hat leer laufen lassen, ohne dafür zu sorgen, dass die Batterien auch wieder aufgefüllt werden. Aber diese Art von Kraftlosigkeit und Energielosigkeit, die ich jetzt auch manchmal spüre, die nehme ich auch ehrlich gesagt einfach manchmal hin. Mhm. Ich denke mir einfach, naja, ich bin ein lebender Organismus, ich bin keine Maschine. Mhm. Alles um mich herum, die Natur, jedes andere einzelne Lebewesen ist Zyklen unterworfen, ist Biorhythmen unterworfen. Warum erwarte ich denn eigentlich von mir, dass ich immer auf dem gleichen Niveau getaktet funktionieren muss? Mhm. Warum muss denn überhaupt immer Energie da sein? Mhm. Muss ja vielleicht gar nicht. Und dann habe ich jetzt einfach für mich deklariert und das auch innerfamiliär so abgesprochen, ich habe 0-Volt-Tage. Und wenn ein 0-Volt-Tag ist, mache ich gar nichts. Mhm. Das ist jetzt natürlich meine persönliche Situation, dass ich das überhaupt so kann.
Ja.
So, dass ich einfach sagen kann, heute werde ich noch nicht mal meinen Schlafanzug ablegen.
Mhm.
So, heute ist 0-Volt-Tag. Ich mache da nichts gegen, sondern ich habe mich inzwischen gelernt, darauf zu verlassen, dass es dann auch wieder 100-Volt-Tage gibt. Ich bin da ganz ergeben, was das angeht. Es ist einfach manchmal so.
Mhm.
Und dann gebe ich mich dem hin, voller Vertrauen, dass es auch wieder anders sein wird.
Und ist es so, seitdem du da losgelassen hast, dass die, jetzt bin ich wieder performance-driven, dass die Energie dann auch wieder schneller zurückkommt, weil du dann halt dich einfach so fügst?
Ich weiß nicht. Also ich weiß gar nicht, ob die dadurch schneller zurückkommt. Sie kommt zurück. Sie kommt irgendwann immer zurück. Ist sie bisher immer. Und ich glaube eher, dass wenn ich diesem kraftlosen Gefühl nicht stattgebe, sondern da ständig drüber hinwegbügel, weil ich denke, oh, ich fühle mich kraftlos, jetzt muss ich aber Sport machen oder so, dass das eher hinderlich wäre, als wenn ich sage, naja, dann ist das jetzt mal so. Dann ist heute so ein Tag. Und ich habe da gar keine Probleme mit, mich dann ins Bett zu legen und eine ganze Serie durchzugucken. Ich mache das auch ohne schlechtes Gewissen inzwischen. Mhm. Ist mir auch scheißegal, ob draußen schönes Wetter ist. Ich bin erwachsen, ich habe einen freien Willen. Wenn ich sage, ich will jetzt Fernsehen, dann habe ich das Rollo runter. Ich muss auch nicht jeden sonnigen Tag mitnehmen. Ich muss auch nicht, wenn ich gerade kraftlos bin, dagegen angehen. Ich erlaube mir das. Ob ich dadurch dann besser, schneller, weiß ich nicht. Ich mache das so, wie das kommt.
Okay, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine ganze Woche hättest, wo du 0-Volt-Tage aneinander gereiht hast, dann würdest du ja wahrscheinlich auch denken, was kann ich denn jetzt vielleicht tun, damit die Energie auch zurückkommen darf?
Ja, also wenn es so eine ganze Woche ist, dann mache ich natürlich dann auch alles, was ich Patientinnen und Patienten empfehlen würde, dass man dann auch manchmal sich ein bisschen kontraintuitiv verhalten sollte, etwas machen, wonach man sich jetzt vielleicht auch gerade nicht so fühlt, ne? Also es trotzdem tun, weil man weiß, dass es einem gut tut. Also so nach einer ganzen Woche würde ich dann vielleicht doch schon mal vorschlagen, geh mal raus, auch wenn du es gerade nicht fühlst. Guck mal, ob du genug Vitamine intus hast. Guck mal, ob du dich gut ernährt hast, so wie du zum Beispiel einer guten Freundin auch ein gutes Essen machen würdest und jetzt nicht einfach eine Tüte Chips aufreißen und zum Kaffee zum Runterspülen ist vielleicht auch nicht optimal.
Mhm.
Jetzt tu mal was, was deinen Körper auch ein bisschen freut. Und dann kommt ja manchmal die Energie durchs Tun.
Mhm.
So, ja. Mhm.
Ja. Ja, die Erfahrung habe ich auch schon öfter gemacht. Auch in deinem alten Buch habe ich nämlich auch so was Tolles entdeckt. Da hast du nämlich gesagt, dass so, du hast gesagt, dass es ja den Blick nach hinten richtet, ne? Weil man grübelt ja viel über vergangene Sachen. Und diese Energie geht dann nicht ins Vorne, sondern nach hinten und dadurch verloren. Mhm. Und deswegen löst sie Stress aus. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, es kommt drauf an, worüber du grübelst. Aber Grübeln ist ja häufig genau dadurch gekennzeichnet, dass man sich in Situationen gedanklich verfranst, die in irgendeiner Weise belastend waren, wo man sich hinterfragt oder wo man drüber nachdenkt, ob eigentlich irgendwas okay war. Also man hält sich so alarmiert angesichts von Dingen, auf die man gar keinen Einfluss mehr hat. Und das in sich ist schon nicht besonders energiefreundlich, würde ich mal sagen, weil du dich ja aufreibst über Dinge, die sich deiner konkreten Handhabe entziehen. Es sei denn, du könntest daraus was konstruktiv ableiten und einen Plan schmieden, wie du es beim nächsten Mal anders machen wirst, aber dann wäre es ja gar kein Grübeln. Grübeln ist ja genau durch diese Kreisbewegung gekennzeichnet, die eben nicht nach vorne geht und handlungsorientiert oder lösungsorientiert wird, sondern sich einfach wie so ein Unendlichkeitszeichen im Kopf abspielt. Das ist super belastend und tatsächlich transdiagnostisch auch ein Problem, ne? Bei Menschen mit Depressionen, bei Menschen mit Angststörungen, die haben häufig so Grübelschleifen, häufig vorm Einschlafen und fühlen sich dadurch echt kraftlos, obwohl gar nichts passiert.
Außer dem Grübeln jetzt, wo sind so Stolperfallen im Alltag, die uns psychisch Energie rauben?
Also es gibt schon ganz schön viele Stolperfallen, wo man Energie lassen kann. Also zum Beispiel, wenn man sehr viel Dinge macht, auf Zuruf oder mal eben oder mal schnell und sich dabei verschätzt, wie viel Kraft einen das am Ende kostet, so dass man am Ende des Tages manchmal für sich selber gar nichts mehr übrig hat. Viele Leute neigen dann dazu, diese sogenannte Me-Time oder das, was dann für sie übrig sein soll, von ihrer Schlafenszeit wegzuknapsen, weil es im ganzen Tag keinen Platz für sie gegeben hat. Und damit rauben sie sich auch noch das, wo sie ja eigentlich Energie herbekommen könnten. Das ist zum Beispiel was ich beobachte, was super häufig ist. Dass Leute dann denken, abends noch ein bisschen länger wach zu bleiben und das Schlafengehen rauszuzögern, würde ihnen eine Lebensqualität schenken. Das ist zum Beispiel eine typische Stolperfalle, finde ich.
Okay. Also eins deiner letzten Kapitel, das heißt, worauf wartest du? Mit 30 können wir uns ja lange erzählen, ach, das machen wir irgendwann. Und mit 50 ist dieses irgendwann so mit einer anderen Bedeutung auch belegt. Was sollten wir in der zweiten Lebenshälfte nicht länger auf später verschieben?
Ja, das kommt natürlich ganz drauf an, wie man sich so ausrichten möchte im Leben. Ich glaube wirklich, was wir nicht verschieben sollten, ist uns dann genau darüber Gedanken zu machen. Also was möchte ich denn erleben? Was möchte ich sehen? Was ist mir wirklich wichtig? Also zur Lebensmitte auch mal für sich zu definieren, was sind eigentlich meine Werte und woran möchte ich mich ausrichten und das dann zu tun. Das ist letztlich das. Und das bedeutet nicht, in allen Lebensbereichen in den Top 10 mitzuspielen oder überall irgendwie vorne mitzuschwimmen, sondern gezielt zu sagen, was freut eigentlich mich? Was macht mich aus? Das ist, glaube ich, so die Aufgabe der zweiten Lebenshälfte.
Ja, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil so kann man ja auch, also wenn man so guckt, okay, was ist jetzt noch wichtig, was muss ich für mich unbedingt noch rausziehen und so weiter, das bringt ja auch dann nochmal wie so eine Art Optimierungsgedanken mit sich, ne, der dann auch wieder in so eine Leistungsspirale wieder abfallen kann. Und deswegen finde ich es eigentlich voll gut, dass du sagst, dass eigentlich das Reduzieren so auf die Essenz, dass das im Grunde reicht.
Total.
Weißt du?
Ja, also es gibt ja diese bekannte Arbeit von Bronnie Ware. Das ist diejenige, die im Hospiz gearbeitet hat mit sterbenden Menschen und da konkret gefragt hat, was die bereuen mit dem Blick auf das zurückliegende Leben im Sterben. Und da hat halt niemand gesagt, boah, ich wünschte, ich hätte noch mehr gearbeitet. Oder ich wünschte, meine Bude wäre echt aufgeräumter gewesen. Wirklich niemand, sondern natürlich, und das wissen wir auch, alle Menschen haben gesagt, ich wünschte, ich hätte bessere Verbindungen gebaut. Ich wünschte, ich hätte mehr auf meine Beziehungen Acht gegeben. Aber auch, ich wünschte, ich hätte mehr meinen Gefühlen Ausdruck verliehen. Im Guten wie im Schlechten. Also im Guten heißt, ich hätte mehr die Liebe ausdrücken müssen, die ich empfunden habe. Ich hätte mich mehr trauen müssen, vielleicht auch. Aber auch, ich hätte mehr Nein sagen müssen, mehr Grenzen setzen und auch mal sagen, hier ist Schluss. Also eigentlich ist das, was Menschen am Ende des Lebens gehabt haben wollen, in diesem Leben auch vorgekommen sein wollen. Was immer das bedeutet. Sich selber auch mal Platz einräumen in diesem Leben. Selber vorkommen.
Naja, das ist schon interessant, ne? Also warum ist es am Ende wichtig, wenn du dann ja sowieso weg bist? Mhm. Also was lässt das ja auch auf der Welt?
Ja, wofür will ich gestanden haben?
Wie du warst.
Also wie werden Menschen mich erinnern? Also ich finde auch der Blick, wenn du dieses Bild der inneren Oma spielst, dann geht das ja erstmal in die Zukunft, ne? Wie möchte ich das Leben bis dahin gestalten? Ich bin eine älter werdende Frau, ich werde irgendwann eine alte Frau sein, so wie soll die leben? Aber dann geht es ja nicht nur um wirklich auch diese Zukunft mitzudenken, schon bei meinen jetzigen Entscheidungen, sondern irgendwann geht's auch um den Gedanken des Hinterlassens. Was möchte ich hinterlassen? Was möchte ich, dass meine Kinder erinnern, wer ich gewesen bin? Was möchte ich, was über mich erzählt werden wird? Und was möchte ich vielleicht wirklich buchstäblich auch für einen Fußabdruck hinterlassen? Ne? Diese Fragen finde ich halt auch wichtig.
Ganz zum Schluss, der Podcast heißt ja jetzt, erste Folge, die bessere Hälfte. Mhm. Was kann die zweite Lebenshälfte zu deiner besseren Hälfte machen?
Für mich macht die zweite Lebenshälfte zur besseren Lebenshälfte, dass ich viel mehr Kapazität habe, glücklicherweise. Nach vielen Jahren der Außenorientierung, der Care-Arbeit, der Kinder, diesem ganzen In-System-Laufen, bin ich in der Lage, jetzt in der zweiten Lebenshälfte mich wirklich ein bisschen neu auszurichten und erlebe das als riesige Chance, Dinge auszuloten, mich Dinge zu trauen, aber ehrlich gesagt auch endlich mal Geld zu haben für Dinge, was ich auch nie hatte. Mhm. Mehr Spaß, mehr Lebensfreude zu erleben, mehr kleine kuriose Abenteuer zuzulassen, als das mein früherer Alltag hergegeben hat. Ja, das ist das, was für mich die zweite Lebenshälfte ausmacht.
Wunderbar. Danke, dass du da warst.
Danke dir.
Vielen Dank an Falk Andreas, Alexander Stößlein, Osama Hai Yaya, Pablo Lütgenhaus, Anna Bussmann und das Team von Mit Vergnügen für die Arbeit an diesem Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.